Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Plötzlich ist die eigene Arbeitskraft nicht mehr gefragt. Roboter übernehmen, eine Fabrik stellt sich um, weil sich eine ganze Branche umstellt. Und dann? Diese Frage treibt derzeit die Gewerkschaften um, vor allem die IG Metall, angesichts der Umbrüche in der Automobilbranche. Sie fordert ein Kurzarbeitergeld, um Entlassungen zu verhindern. Und der DGB schließt sich jetzt an. Wir schauen genauer darauf bis 14 Uhr. Und der Trick mit dem Knick klappt wohl doch nicht so wie gewünscht. Samsung bringt sein Klapp-Smartphone später auf den Markt. Mein Name ist Dina Fründrich, herzlich willkommen. Schluss mit dem Ölexport. Der Iran soll künftig gar kein Öl mehr liefern können. Die US-Regierung will das Land weiter unter Druck setzen und droht, ab kommender Woche dürfen auch Ausnahmeländer kein Öl mehr abnehmen. Das sorgt dafür, dass sich Öl verteuert. Darauf schauen wir gleich. Zunächst aber, wie reagieren die Abnehmerländer darauf, dass ihnen ab nächster Woche US-Sanktionen drohen, sollten sie weiterhin iranisches Öl kaufen? Die Türkei gibt sich kämpferisch, auch das Lieferland Iran gibt sich nicht geschlagen und auch aus China kommen kritische Töne. Steffen Wurzel mit Reaktionen aus Peking.
Chinas Führung reagierte recht knapp auf den Vorstoß der US-Regierung. Man sei gegen einseitig verhängte Sanktionen, sagte Geng Shuang, Sprecher des Außenministeriums in Peking. Und China lehne die US-Praxis, die eigene Gesetzgebung anderen Staaten aufzuzwingen, ab. Die chinesisch-iranische Zusammenarbeit sei rechtmäßig, betonte der Sprecher. Geng reagierte damit auf den Plan der US-Regierung, künftig alle Staaten zu bestrafen, die iranisches Erdöl kaufen. In den vergangenen Monaten galten Ausnahmen für einige betroffene Staaten, unter anderem Japan, Indien, die Türkei, Italien und eben auch China. Diese Ausnahmen will die US-Regierung Anfang Mai beenden. China gehört neben Indien zu den wichtigsten Käufern iranischen Erdöls. Für Iran wäre es also ein herber Rückschlag, China als Kunden zu verlieren. Für China wiederum spielen iranische Ölimporte nur eine untergeordnete Rolle. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt importiert Erdöl aus einer ganzen Reihe von Weltregionen. China sichert sich so gegen politische Spannungen ab. Wichtigste Ölimportländer für China waren 2018 Russland, Saudi-Arabien, Angola und der Irak.
China ist also gut aufgestellt, was die Versorgung mit Öl betrifft. Und trotzdem sorgen die neuen US-Sanktionen gegen den Iran für Ärger. Und auch am Ölmarkt sehen wir Reaktionen. Darauf schauen wir jetzt mit Dorothee Holz in unserem Frankfurter Börsenstudio. Frau Holz, hat sich Öl noch weiter verteuert?
Ja, hat sich allerdings nur noch moderat. Der Ölpreis ist ja gestern schon massiv gestiegen, und zwar um 3%. Heute steigen die Preise leicht. Öl der Nordseesorte Brent klettert um 0,3% auf 74 Dollar. US-Leichtöl verteuert sich um 0,6% auf gut 65 Dollar. Die Angst, dass Öl jetzt knapp oder knapper werden könnte, das treibt die Preise. Und bei mir ist Ulrich Krater, Chefvolkswirt der DK Bank. Sortieren wir die jüngsten Ereignisse. Die Amerikaner lassen also ihren Worten Taten folgen, beenden die Ausnahmeregelungen für Ölimporte aus dem Iran. Und blicken wir zunächst auf den Iran. Die USA wollen die Ölexporte auf Null setzen. Immerhin macht der Ölexport 40% der Einnahmen aus. Das trifft das Land wirklich ins Mark.
Ja, natürlich, denn das sind ja die Mittel, aus denen man die Importe finanzieren kann. Und wenn die wegbrechen, dann ist das für die Wirtschaft schon ein großes Problem, zumal der Iran sich nach Lockerung der Sanktionen wirtschaftlich ein bisschen erholt hat. Anscheinend hofft man auf eine politische Destabilisierung dadurch. Ob das der Fall ist, das wissen wohl nur die US-amerikanischen Außenpolitiker.
Ob Sie es denn wissen, hat der Iran überhaupt irgendwelche Möglichkeiten, das zu umgehen, doch noch Öl irgendwie zu verkaufen oder selbst Drohpotenzial?
Ja, natürlich gibt es einen illegalen Markt für Rohöl. Da fließt Öl dann eben in Kanäle, die nicht am offiziellen Markt Zugang haben. Ob das nun eine gewünschte Nebeneffekt auch aus Sicht der Amerikaner ist, das sei mal dahingestellt.
China ist der größte Abnehmer des billigen Iranöls, ist aber nicht abhängig davon. Die Chinesen wollen trotzdem nicht nach der amerikanischen Pfeife tanzen. Können sie sich das leisten?
Ja, vom Ölanteil, nur 6%, beziehen die Chinesen ihres Bedarfs tatsächlich aus dem Iran. Es geht natürlich um die Handelsverhandlungen mit den Vereinigten Staaten. Ich gehe davon aus, dass die Amerikaner die Chinesen im Vorfeld informiert haben. Allerdings dürfte es nicht dazu kommen, dass China jetzt diese Verhandlungen platzen lässt. Denn China hat, und das wissen die Amerikaner natürlich auch, ein sehr, sehr hohes Interesse daran, im Handelsstreit mit den Amerikanern zumindest mal zu einer vorläufigen Lösung zu kommen. Deswegen glaube ich nicht, dass diese Sanktionsthematik jetzt die Handelsverhandlungen gravierend beeinträchtigen oder sogar abbrechen lassen.
Also aus dem Handelskonflikt kein Handelskrieg?
Nein, denn wie gesagt, gerade China hat ein sehr, sehr hohes Interesse. China hat gemerkt, dass es in einem Handelsthema mit Amerika tatsächlich an der etwas kürzeren Seite, etwas kürzeren Hebel sitzt. Und beide haben eben ein großes Interesse, aber das Interesse Chinas ist zurzeit höher.
Kein Öl mehr aus dem Iran. Libyen hat Probleme. Venezuelas Ölhahn soll auch zugedreht werden. Der Ölpreis ist kräftig gestiegen. Wohin geht die Reise? Ist die Angst wirklich berechtigt vor einem Angebotsengpass?
Ja, zunächst ist es natürlich unter Umständen auch ein positives Zeichen, dass der Preis steigt, weil das bedeutet auch, dass die Nachfrage und damit die Weltkonjunktur vielleicht wieder ein bisschen besser aufgestellt ist als im letzten Jahr. Allerdings ist natürlich ein knappes Angebot in der Situation auch hinderlich. Nur haben wir natürlich da die Kapazitätsübersicht über die Welt und die OPEC könnte diese Ausfälle bei politischem Willen ganz ohne große Probleme kompensieren. Da hängt es jetzt von den politischen Entscheidungen ab. Die nächste OPEC-Sitzung ist im Juni, am 25. Juni und es ist schon damit zu rechnen, dass gerade weil Verbündete, der US-Verbündete Saudi-Arabien ja eine große Rolle spielt dort, dass da das Angebot aus der OPEC steigt und damit die Preisreaktionen dann wieder ein bisschen gemäßigt werden.
Seit Jahresbeginn ist aber der Ölpreis schon kräftig gestiegen. Ein Fass Brennöl kostet 30% mehr, US-Leichtöl sogar 40%. Die Luftfahrtbranche bekommt das vor allem zu spüren. Wird es da Probleme geben am Luftfahrthimmel?
Ja, regelmäßig sind natürlich einige Branchen stärker unter Beschuss. Und das ist natürlich die Luftfahrtbranche. Da wird zwar Hedging betrieben, das heißt, man sichert sich ab, aber das geht natürlich auch nicht unendlich. Insofern haben wir da die üblichen negativen Einflüsse, aber selten ist das tatsächlich für ein Unternehmen dann wirklich existenzbedrohend.
Jetzt schon eine Konjunkturbremse, kann man das sagen?
Nein, da ist so die magische Grenze von $100 pro Barrel dann wichtig und da sind wir noch lange nicht und da werden wir meiner Ansicht nach auch nicht hinkommen.
Das ist zumindest mal eine kleine Erleichterung. Vielen Dank, das war Ulrich Kater von der DK Bank.
Frau Holz, Sie haben die Luftfahrt auch gerade schon angesprochen. Wie reagieren dann Aktien der Lufthansa zum Beispiel auf den gestiegenen Ölpreis?
Ja, die reagieren kräftig darauf und büßen knapp 2% ein. Aber auch bei anderen Fluggesellschaften geht es deutlich runter, am stärksten bei Ryanair. Ryanair-Aktien rauschen um 5% in die Tiefe.
Heute ist der erste Handelstag nach Ostern. An der Wall Street wurde gestern schon gehandelt, eher verhalten, auch wegen der Unsicherheit am Ölmarkt. Was macht der DAX daraus?
Der macht ungefähr das Gleiche draus. Es ist natürlich ein Belastungsfaktor für den Aktienmarkt insgesamt. Der DAX also nach Ostern mit Federn lassen sozusagen. Der DAX büßt 0,3% ein und fällt auf 12.190 Punkte.
Und für die Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard gab es ein Verbot von Leerverkäufen. Das endet jetzt. Wie schlägt sich die Aktie?
Nicht gut. Die Aktie fällt um 3%. Es sah aber noch viel schlimmer aus. Die Finanzaufsicht BaFin hatte vor 2 Monaten ein Verbot von sogenannten Leerverkäufen verhängt. Damit wollte man Spekulationen auf einen fallenden Aktienkurs beenden. Der Aktienkurs geriet nämlich nach Betrugsvorwürfen, die die britische Zeitung Financial Times aufgebracht hatte, massiv unter Druck. Die Maßnahmen waren aber ziemlich umstritten. Morgen legt das Unternehmen Geschäftszahlen vor. Mal sehen, ob sich der Kurs dann beruhigt.
Und es gibt noch mehr Zahlen in dieser Woche. Quartalszahlen von Bayer, SAP, Facebook, Tesla am Freitag von der Deutschen Bank. Da könnten wir auch mehr erfahren über eine mögliche Fusion mit der Commerzbank. Es scheinen sich aber die kritischen Stimmen im Aufsichtsrat zu mehren.
Allerdings und zwar von Seiten der Großaktionäre BlackRock, Emirat Katar, chinesisches Konglomerat HNA. Sie seien vom Sinn einer Fusion keineswegs überzeugt, heißt es in der FAZ. Und das lässt die Aktienkurse purzeln. Aktien der Deutschen Bank geben 0,8% nach, Papiere der Commerzbank 2%.
Schauen wir noch kurz auf den britischen Reisekonzern Thomas Cook. Da verteuert sich die Aktie. Was steckt dahinter?
Die verteuert sich kräftig um bis zu 20%. Der britische Sender Sky hat berichtet, dass mehrere Interessenten die Fühler nach Thomas Cook ausgestreckt hätten. Und das treibt den Kurs an. Ja, ich wollte gerade den Eurokurs noch ergänzen. Kaum verändert bei einem Dollar 12,50. Gewinner und Verlierer halten sich am Anleihemarkt die Waage. Die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,03%. Und Gold verbilligt sich um $4 auf $1,272.
Dorothee Holz war das mit Börseninformationen aus Frankfurt. Mit einem Knick wird aus dem Smartphone ein Tablet. Als Samsung im Februar die neueste Entwicklung präsentierte, kam der südkoreanische Konzern dafür extra nach San Francisco, um sich auch gegen den Konkurrenten Apple zu positionieren. Und Samsung sorgte nicht nur mit der Technik, sondern auch mit dem stolzen Preis von fast 2.000 Euro für Wirbel. Doch nun machen die Testgeräte Schwierigkeiten und der Produktstart wurde verschoben. Katrin Erdmann weiß mehr.
Ein schickes Design und eine Mischung aus Tablet und Smartphone. Samsung wollte das faltbare Telefon als erstes Unternehmen weltweit einführen. Doch der Bildschirm des Galaxy Fold bereitete so viele Probleme, dass die Südkoreaner den Verkaufsstart kurzfristig abgesagt haben. Bei mehreren Testnutzern brach der Bildschirm, statt ein schönes Bild zu liefern. Fachleute bemängelten zudem den hohen Preis, umgerechnet etwa 1.750 Euro für ein Gerät, das weder ein gutes Tablet noch ein gutes Smartphone ist. Das sei einfach zu viel, heißt es in Fachkreisen. Für dieses Geld bekomme man bereits zwei sehr gute Einzelgeräte. Für Samsung, das mehrere Jahre an der Entwicklung des Falthandys getüftelt hat, ist der kurzfristige Rückzug ein schwerer Schlag. Die Südkoreaner stehen in direkter Konkurrenz zum chinesischen Konzern Huawei. Auch das geplante 5G-Handy hat es nicht so schnell wie erhofft auf den Markt geschafft. Auf der eigenen Webseite wirbt Samsung übrigens noch dafür, sein Falthandy für den ursprünglich geplanten Termin zu reservieren. Der wäre am 12. April gewesen. Der jetzige Aufschub ist also bereits der zweite.
Fotos, die Kämpfe und Gewalt abbilden. In vielen Kriegsregionen sind auch Fotografen im Einsatz, die das Leid festhalten. Ein gefährlicher Job, den der hessische Kamerahersteller Leica nun in einem Video dokumentiert hat. Teil dieses Werbespots ist auch das Massaker rund um den Tiananmen-Platz in China 1989, wo die Demokratiebewegung blutig niedergeschlagen wurde. Eine umstrittene Szene, für die Leica nun Ärger in China bekommen könnte, denn dieser Teil der Geschichte gilt als Tabu. Problem daran: Für Leica ist China ein ziemlich wichtiger Absatzmarkt. Ludger Fittgau berichtet.
Hey, you're who?
I'm a guest here in the hotel.
You're in here doing what?
Look, I'm a guest.
Go on.
Peking 1989, die Zeit der Studierendenproteste gegen das Regime. Sie endeten in einem Massaker mit mehreren hundert Toten. Ein offenbar chinesischer Polizist verlangt harsch von einem Fotografen in einem Hotel am Tiananmen-Platz die Ausweispapiere. Der Fotograf hatte zuvor aus dem Hotelfenster Fotos von Panzern gemacht, die auf protestierende Studierende zurollen. Auch das berühmte Bild des Tankmans ist in das Video geschnitten. Es ist ein einzelner Mann, der sich mehreren auf ihn zurollenden Panzern entgegenstellt. Im rund fünfminütigen Film sind überdies verschiedene andere Schauplätze in der Welt zu sehen, an denen Fotoreporterinnen und Reporter in gefährliche Situationen geraten, weil sie Menschenrechtsverletzungen mit ihrer Kamera festhalten wollen.
I'm here to take the picture. Look, I'm no threat.
Am Schluss des Films ist in englischer Sprache der Satz zu lesen: Dieser Film sei jenen gewidmet, die uns ihre Augen leihen, um zu sehen. Dann wird das Firmenlogo von Leica eingeblendet. Produziert wurde das Video von einer brasilianischen Tochter der weltweit tätigen Londoner Werbeagentur Saatchi & Saatchi. Auf eine Interviewanfrage des Deutschlandfunks reagierte Leica heute nicht. In einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der in Hongkong erscheinenden Zeitung South China Morning Post hatte der Kamerahersteller zuvor argumentiert, der Film sei nicht offiziell vom Unternehmen abgenommen worden.
Die Leica Kamera AG muss sich deshalb von Inhalten distanzieren, die im Video gezeigt werden, und bedauert alle Missverständnisse oder falsche Schlussfolgerungen, die möglicherweise gezogen wurden.
Trotz der raschen Distanzierung des Kameraherstellers aus dem mittelhessischen Wetzlar gehen Beobachter davon aus, dass der chinesische Smartphone-Hersteller Huawei nach dem Zwischenfall die Zusammenarbeit mit Leica in Frage stellen könnte. Leica-Kameras werden in Smartphones von Huawei eingebaut. Das chinesische Unternehmen mit 180.000 Beschäftigten ist der zweitgrößte Smartphone-Hersteller der Welt und deshalb für Leica mit seinen rund 1.600 Beschäftigten ein extrem wichtiger Kunde. Huawei bewirbt sich zurzeit in Deutschland um die Erteilung der Lizenz zum Bau eines 5G-Mobilfunknetzes. Die Kooperation mit Huawei macht Leica zu einem der weltweit führenden Anbieter für Applikationen von Smartphone-Optik. China ist seit langem der Wachstumsmarkt Nummer 1 für Leica.
Fuck.
Das im nun zurückgezogenen Werbevideo aufgegriffene Massaker auf dem Tiananmen-Platz wird von der Kommunistischen Partei Chinas bis heute verschwiegen. Das gewaltsame Geschehen vor 30 Jahren darf etwa an Schulen und Hochschulen sowie in den Massenmedien nicht erwähnt werden. Wer gegen dieses Verbot verstößt, wird verfolgt und bestraft. Auch im Internet werden Berichte über das Massaker zensiert. Seit einigen Tagen ist laut Korrespondentenberichten der Suchbegriff Leica von der chinesischen Internetzensur weitgehend gelöscht worden. wird der Name des Kameraherstellers etwa auf dem Twitter-ähnlichen chinesischen Kurznachrichtendienst Weibo eingegeben, komme die Fehlermeldung, dass das Suchwort einen Verstoß gegen relevante Gesetze und Vorschriften darstellt. Leica ist offenbar in China in Ungnade gefallen.
Ludger Fittgau war das. Der deutsche Staat hat in den ersten 3 Monaten seine Einnahmen gesteigert. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen mit Günter Hetzke.
Ja, und Grund dafür ist vor allem die gute Lage auf dem Arbeitsmarkt. Das Steueraufkommen kletterte zwischen Januar und März binnen Jahresfrist um 1,8% auf 175 Milliarden Euro, wie das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht mitteilte. Und hier fällt vor allem das Plus bei der Lohnsteuer auf. Allerdings, wegen der derzeit eher trüben Konjunkturaussichten, dürften die Steuereinnahmen im Gesamtjahr 2019 geringer ausfallen als bisher veranschlagt, so die Erwartung des Ministeriums. Die Baubranche sei ein Paradebeispiel für Lohndumping. Das jedenfalls beklagt die Industriegewerkschaft Bau und will nun verstärkt den Staat in die Pflicht nehmen, um das zu ändern. So sollten öffentliche Aufträge nur noch an Betriebe vergeben werden, die ihre Mitarbeiter nach Tarif bezahlen und außerdem eigenen Nachwuchs ausbilden, so die Forderung der IG Bau. Es dürften nicht länger die zum Zuge kommen, die die niedrigsten Löhne und damit auch die wenigsten Steuern und Sozialabgaben zahlten. Wenig erfreuliche Nachrichten kommen vom Bäcker- und vom Fleischerhandwerk. Viele Bäcker und Fleischer geben auf. Innerhalb von 10 Jahren sind unter dem Strich jeweils etwa 30% der Betriebe in Deutschland verschwunden. Das geht aus Daten des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks hervor. Danach würde nicht nur die Konkurrenz von Discountern und Supermärkten die beiden Handwerkszweige belasten, sondern auch der Fachkräftemangel und das gesunkene Interesse von Schulabgängern an einer Lehre in diesen Betrieben. Laut dem Bundesinstitut für Berufsbildung fehlten Bäckereien und Fleischereien im vergangenen Jahr jeweils rund 900 Azubis. Europas Großbanken verlieren einer Studie zufolge gegenüber der Konkurrenz aus den USA weiter an Boden. Die 10 größten US-Häuser verdienten im vergangenen Jahr zusammen gut 2,5-mal so viel wie ihre Wettbewerber in Europa. Das geht aus einer Untersuchung des Wirtschaftsberatungsunternehmens EY hervor. Danach würden die Geldinstitute in Europa unter der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank leiden. Auf Einlagen müssen ja sogar Strafzinsen gezahlt werden. Zudem bremse eine schwächelnde Konjunktur zusätzlich das Geschäft. Das gewinnstärkste Institut war den Angaben zufolge die US-Großbank JP Morgan. In Europa lag die britische HSBC vorn.
Wirtschaftsnachrichten von Günter Hetzke. Roboter statt Menschenhand. Elektroantrieb statt Verbrennungsmotor. Unternehmen sind im Umbruch und das besorgt die Gewerkschaften. Was passiert mit den Beschäftigten? Wer wird nicht mehr gebraucht? Nach der IG Metall fordert nun auch der DGB als Dachorganisation ein Kurzarbeitergeld für solche Umbrüche. Wie könnte das funktionieren und ist es wirklich Aufgabe der Arbeitsagenturen, solche Umbrüche abzufedern? Brigitte Scheutes ist diesen Fragen nachgegangen.
Tausende Stellen werden allein in der Autoindustrie wegen des Umbruchs gestrichen. Das hatten schon Volkswagen, aber auch Ford in den vergangenen Tagen angekündigt. Weitere dürften folgen. Um diese Umbrüche abzufedern, fordert die IG Metall ein Transformationskurzarbeitergeld, ähnlich dem Kurzarbeitergeld, das gezahlt wird, um konjunkturelle Einbrüche zu überdecken. Das soll zur Weiterbildung dienen und auch aus Zuschüssen der Arbeitsmarktpolitik mitbezahlt werden, hatte IG Metall-Chef Jörg Hofmann schon vor einigen Wochen im Deutschlandfunk erklärt.
Es ist immer noch schlauer, die Menschen zu qualifizieren auf Tätigkeiten von morgen, als dem Arbeitsmarkt zu überlassen. Das hat hohe soziale Kosten. Ich sage auch eines immer dazu, wenn Klimaschutz rüberkommt als Arbeitsplatzvernichtungsmaschine und wir nicht gesellschaftliche Antworten geben, wie Sicherheit am Arbeitsmarkt trotz dieser Veränderung realisiert werden kann, dann haben wir ein Akzeptanzproblem von Klimaschutz, das gesellschaftlich spaltet.
Auch DGB-Chef Rainer Hofmann hält diese Forderung der IG Metall für intelligent. Er sagte heute im ZDF-Morgenmagazin,
dass wir heute an vielen Stellen noch nicht genau sagen können, wo wir am Ende bei rauskommen, hat auch was damit zu tun, dass diese Prozesse ein Stück weit technologieoffen gestaltet werden müssen. Aber dass wir vor dem Hintergrund, dass der Halbzeitwert von technologischen Innovationen immer kürzer wird, mehr in die Bildung investieren müssen, ist, glaube ich, eine Binsenweisheit. Und wenn wir dieses mit Kurzarbeit und Weiterbildung für die Beschäftigten miteinander verbinden, dann bestehen da durchaus große Chancen.
Eine Weiterentwicklung des Kurzarbeitergelds könnte helfen, meint auch Enzo Weber, Arbeitsmarktexperte des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, kurz IAB.
Tatsächlich haben wir in einer Studie festgestellt, wenn Politik Weiterbildung intensiv auch finanziell fördert, dann fließt viel dieser finanziellen Förderung auch in die Kassen des Staates zurück, nämlich über höhere Steuereinnahmen bei der Einkommenssteuer oder auch über höhere Sozialbeiträge.
Es sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, einen solchen Wandel zu begleiten, meint Weber, damit Arbeitslosigkeit sich nicht verfestige.
Das muss nicht gleich eine komplette Umschulung sein. Metallbau, entweder in der Automobilindustrie oder im Maschinenbau, kann durchaus sehr, sehr verwandt sein, aber trotzdem kann es eine begrenzte Weiterentwicklung brauchen und auch das ist eine politische Aufgabe.
Weber weist auch darauf hin, dass vor allem kleinere und mittlere Unternehmen bei diesem Umbruch begleitet werden müssten. Und da kämen auch auf die Arbeitsagenturen neue Aufgaben zu, die weit darüber hinausgingen, nur im Fall der Arbeitslosigkeit zu helfen.
Die aktuelle Entwicklung geht mehr und mehr in die Richtung, auch schon während der Beschäftigung zu fördern und während der Beschäftigung zu beraten. Das heißt, hier sind schon einige Grundsteine gelegt. Aber wenn es darum geht, einen solchen umfassenden Wandel, wie wir jetzt mit Digitalisierung, E-Mobilität und anderen haben, wenn es darum geht, diesen Wandel abzufedern, dann braucht es sicherlich noch zusätzliche Kapazitäten und auch zusätzliche Erfahrungen, die jetzt erst noch entwickelt werden muss.
Sollten Beschäftigte in Branchen, die im Umbruch stecken, ein Kurzarbeitergeld bekommen? Das fordert zumindest die IG Metall für die Autobranche. Und bei der bleiben wir noch kurz, denn Daimler hat angekündigt, in diesem Jahr auf Parteispenden zu verzichten. Und das ist eines mehrerer Themen in der Wirtschaftspresseschau.
Die Frankfurter Rundschau wertet es als gute Nachricht, dass Daimler in diesem Jahr alle Geldspenden an politische Parteien gestrichen hat. Zunächst ist es betriebswirtschaftlich sinnvoll. Das Ende des Verbrennungsmotors und die Digitalisierung der Fahrzeuge verlangen dem Konzern große Anstrengungen ab. Außerdem hat lange der Eindruck vorgeherrscht, dass Autobauer und Politik unter einer Decke stecken. Die übergroße Nähe, so der Vorwurf, hätte die Skandale der vergangenen Jahre erst ermöglicht. Auch wenn dieser Vorwurf nie ganz gestimmt hat, ist es für die politische Kultur im Land trotzdem gut. Verständnis für die Forderung der Freitagsdemonstranten nach Einführung einer CO2-Steuer äußert die Süddeutsche Zeitung, warnt aber zugleich: Arzneien haben Nebenwirkungen und die einer falsch dosierten und angewandten Klimasteuer können schwerwiegend sein. Höhere Preise für Energie belasten gerade diejenigen, die weniger verdienen. Mieter können nicht mal eben in eine besser gedämmte Wohnung umziehen, Berufspendler auf dem Land oft gerade nicht in Busse und Bahnen umsteigen. Das spricht überhaupt nicht gegen eine CO2-Steuer, doch wirken kann sie nur in einem umfassenden System des Lenkens, des Förderns und vor allem des sozialen Ausgleichs. Der PKW bleibt auf dem Land der Mobilitätsgarant, betont die Neue Osnabrücker Zeitung. Das sollten diejenigen nicht vergessen, die aus der Perspektive der Bus- und Bahnverwöhnten Großstädte über die Zukunft der Mobilität diskutieren. Etwa die Hälfte der Deutschen wohnt im ländlichen Raum oder anders gesagt, Berlin ist nicht Deutschland. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schließlich beleuchtet die Lage an der Börse. Fast 16% hat der DAX seit Jahresanfang zugelegt. Vergessen scheinen die Sorgen vor einer kräftigen Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in der Welt und vor politischen Spannungen. Die Stimmungsverbesserung am Aktienmarkt ist zum einen das Ergebnis des geldpolitischen Schwenks der amerikanischen Notenbank. Der zweite Grund ist die Bereitschaft Pekings, die chinesische Konjunktur durch eine expansivere Geld- und Finanzpolitik zu unterstützen. Ist also wieder alles gut an den Finanzmärkten? Nein, denn die Anleihemärkte zeichnen ein anderes Bild.
Das war unsere Wirtschaftspresseschau und damit endet diese Ausgabe von Wirtschaft am Mittag. Gleich nach den Nachrichten um 14 Uhr ziehen wir eine Bilanz des Osterwochenendes an der Ostsee. Hotels und Gaststätten kommen an ihre Grenzen. Ein Thema bei Deutschland heute, 14.10 Uhr mit Stefan Römermann. Mein Name ist Dina Fröndrich, ich verabschiede mich. Tschüss.